Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Mit Drohungen, Zöllen und Verträgen haben Donald Trump und seine Regierung begonnen, das Wirtschaftssystem nicht nur der USA, sondern der ganzen Welt grundsätzlich umzubauen.
Das, was jetzt in Amerika vorgeht, ist ungeheuer destruktiv. Die Zölle, die Säuberung des öffentlichen Dienstes, der Krieg gegen die Universitäten, all das wird zu einer Waffe der Transformation. Der neue Radikalismus überlastet die konventionellen demokratischen Praktiken. Die Schocktherapie bedroht auch die internationale Ordnung. Die Hemmschwelle für die Anwendung für Gewalt ist erheblich gesunken.
Was gerade in den USA passiert, das gleicht einer Revolution. Es ist ein neuer Radikalismus, eine Schocktherapie. Das sagt Harold James. Er ist Wirtschaftshistoriker und Professor an der Princeton University in den USA. Außerdem ist er der offizielle Historiker des Internationalen Währungsfonds. In seinem Vortrag gleich hier bei uns im Hörsaal fragt er, wie viel Donald Trump bereits jetzt zerbrochen hat. Was bedeuten Trumps radikale Maßnahmen für die amerikanische Wirtschaft, für die internationale Wirtschaft, für die Demokratie in den USA und für die internationale Ordnung? In seinem Vortrag ordnet Harold James das, was gerade passiert, in einen größeren historischen Kontext ein. Wie schon nach der Reformation oder der Französischen Revolution könnte auf Trumps Radikalismus eine lange Zeit der Instabilität und der Gewalt folgen, warnt er. Langfristig wird sich das geografische Zentrum der Macht weg aus den USA verlagern, glaubt James. Sein Vortrag hat den Titel »Schockmethoden gegen die zerspaltene Gesellschaft – die ordnungspolitischen Auswirkungen von Donald Trump«. Er hat diesen Vortrag am 21. Juli 2025 gehalten an der Universität Freiburg. Organisiert haben den Vortrag das Forum Ordnungspolitik und das Walter-Eucken-Institut.
Es ist eine große Freude, auch bei Ihnen in Freiburg, Frau Rektorin, zu sein. Wirklich eine große Ehre, eine große Freude, hier und über Ordnungspolitik im Forum Ordnungspolitik nachzudenken. Denn wir sind im Moment in einer sehr unordentlichen Welt. Also es ist keine Ordnung da. Es ist Chaos. Wir sind auch in einer Zeit, vielleicht da ist ein altes Wort, das in den 60er Jahre, 70er Jahre viel zitiert wurde von dem deutschen Marxisten Ernst Bloch, von der Ungleichzeitigkeit der Zeitmäßigen. Und im Grunde genommen ist er auch in der ähnlichen Richtung von dem amerikanischen Biologen, Sozialbiologen Edward O. Wilson. Der Spruch, dass wir gerade in dieser Gefahr sind, weil wir gemischte Institutionen und gemischte Gefühle haben. Also Wilson hat das so beschrieben: Emotionen aus der Steinzeit, Institutionen aus dem Mittelalter und gottähnliche Technologien. Und da ist wirklich etwas dran. Also eins von den Momenten, die uns jetzt in diese Schockwelle treibt, ist die rasante Entwicklung der Technologie. Und zu einer Geschwindigkeit, wie wir das eigentlich in den letzten Jahrzehnten und letzten Jahrhunderten auch nicht in der Zeit der industriellen Revolution erlebt haben. Und nun kommt dann eine Reaktion darauf. Und das ist vielleicht das Silicon Valley Doktrin von Move Fast and Break Things. Und das wurde das Mantra in den ersten Monaten der zweiten Trump-Administration. Und es steht in Widerspruch zu konventionellen Weisheiten. Müssen wir denn wirklich alles kaputt machen? James Q. Wilson beschrieb Gesellschaften, die durch den Demonstrationseffekt von zerbrochenen Fenstern zerstört werden könnten. Wenn gewöhnliche Gegenstände beschädigt oder vandalisiert werden, wurde dann das Sinn für Ordnung zerstört und eine Eskalation von antisozialem Verhalten und Kriminalität gefördert. Wie viel ist denn jetzt zerbrochen? Das ist jetzt eine Pattsituation, in der die Gesellschaft sich befindet. Diese Gesellschaften in Pattsituationen wenden dann beeindruckende psychische Energie darauf, Wege aus der Pattsituation vorzustellen. Gegensätzliche Interessen und Ideen führen dazu, dass Visionen aufeinanderprallen. Das Aufeinanderprallen verstärkt dann die Pattsituation, sodass nur ein gewaltsamer Umsturz einen Ausweg bietet. Und das klingt etwas tatsächlich wie die Mentalität der Zwischenkriegszeit und die Mentalität Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre. Und selbst viele Menschen, die die Persönlichkeit von Donald Trump zutiefst verabscheuen, was nicht allzu schwer ist, versuchen oft, seinen Ansatz als eine Strategie, eine notwendige Strategie der Unterbrechung als Voraussetzung für eine Umgestaltung zu rationalisieren, die zumindest das Potenzial hat, konstruktiv mit den vielen Herausforderungen der Gegenwart und mit einer Globalisierung umzugehen, die zutiefst störend zu sein scheint. Das Sprichwort im Englischen, you can't make an omelette without breaking eggs, dass man kein Omelette machen kann, ohne Eier zu zerbrechen. Ich glaube, in Deutsch ist das Gewöhnliche zu sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Dieses Sprichwort hat oft als Entschuldigung für Diktatoren gedient. Aber auch der Umgang mit dem Erbe von Autoritären und Diktatoren erfordert auch dramatische Maßnahmen. Und ich hatte dieses Buch, das der Herder Verlag sehr schön als Schockmomente betitelt hat. Also Schocktherapie war ja nach dem Ende des Kommunismus eins von den Lösungen, die man eingesetzt hat, um mit diesem Erbe zurechtzukommen. Teilweise eine glückliche Methode, teilweise eine unglückliche Methode. Und ich habe zwei kleine Zitate, die ich aus dieser Zeit, aus Schockmethoden in der nachsowjetischen Zeit benutzen möchte, um die Gefahren aufzuzeichnen. Eins von dem damaligen russischen Ministerpräsident Viktor Tschernomyrdin, der sagte, wir hofften auf das Beste, aber die Dinge kamen, wie sie immer kamen. Also am Ende ist das Chaos. Und der Populist, eigentlich ein Vordenker des modernen Populismus, Wladimir Zhirinowski, sagte, weil die Schockmethoden ja schmerzlich sind, und fragte ganz rhetorisch, warum sollten wir uns selbst Leid zutun? Wir sollten doch Leid den anderen Leuten zutun. Und da sind wir gerade in dieses Nullsummenspiel. Also dann 35 Jahre nach Zusammenbruch des kommunistischen Systems, sagen viele, dass Kapitalismus in demselben Problem steckt und dass Kapitalismus seine eigene Version von Schocktherapie braucht. Und diese Kritiker, die sind links, die sind rechts, wir müssen diesen Kritikern ganz klar vorführen, warum und wie sie sich fundamental irren, wie diese Ansicht nicht korrekt ist. Die Vereinigten Staaten durchleben derzeit eine akute Version dieser Patt-Debatte. Aber fast jede moderne Gesellschaft hatte etwas Ähnliches. Wir haben gerade die Wahlen in Japan gehabt, wo eine nationalistische, antiglobalistische Bewegung jetzt eine große Menge von Stimmen im Oberhaus bekommen hat. Überall argumentieren Menschen leidenschaftlich, dass etwas falsch gelaufen ist. Doch jede Debatte über festgefallene Gesellschaften führt dann zu Abhilfemaßnahmen, die in ganz unterschiedlichen Richtungen gehen. Parteien der extremen Rechten und der extremen Linken leihen sich nun regelmäßig gegenseitig ihre Ideen und Programme aus. Also wir haben das gerade, also der Kandidat, der in New York von den Demokraten wahrscheinlich aufgestellt wird, als Oberbürgermeister von New York, Joran Mamdani, hat sich viele Sachen aus dem Trump-Lexikon geholt. Und man kann die Probleme aufzählen, die Kombination von radikalen neuen Technologien, Verlust vieler alter Arbeitsplätze, zunächst in der verarbeitenden Industrie, dann aber zunehmend in Dienstleistungssektoren und in Angestelltenberufen, Routinenarbeiten im Büro, bei Juristen, in der Medizin. Die Überzeugung, dass die alte finanzgetriebene Wirtschaft gescheitert ist, das führt zu einer gewalttätigen politischen Mischung. Liegt dann die Antwort in einem Rückzug in die wirtschaftliche und politische Nostalgie oder in einer stärkeren Hinwendung zum technischen Wandel? In jedem Fall werden die Ängste der Gegenwart mit einem glorreichen anderen in der Zukunft oder einer Vision der Vergangenheit dann in der Zukunft wieder aufgestellt werden könnte, kontrastiert. Radikalismus ist Ausdruck dramatisch neuer Möglichkeiten und des Bewusstseins, dass diese nur durch die Zerstörung bisheriger Vorgehensweisen effektiv und effizient realisiert werden können. Die Zölle, die Säuberung des öffentlichen Dienstes, der Krieg gegen die Universitäten, all das wird zu einer Waffe der Transformation, wobei unser Finanzminister, US-Finanzminister Scott Bessent, damit argumentiert, dass jeder durch Zölle verursachte Schmerz in Wirklichkeit eine Entgiftungsphase ist und Trump von Zöllen als Operation oder als Medizin spricht. Russell Ford, der neue Leiter des Office of Management and Budget, erklärt unterdessen, wir wollen, dass die Bürokraten traumatisch betroffen sind. In Wirklichkeit bedeutet dieses Chaos eine dreifache Bedrohung. Eine Bedrohung für die Demokratie, eine Bedrohung für die Wirtschaft und eine Bedrohung für die internationale Ordnung. Und ich werde ziemlich kurz diese drei Felder untersuchen. Sie werfen die Frage auf, und das will ich dann am Ende meiner Ausführungen betrachten. Sie werfen die Frage auf, ob sie so zerstörerisch sein werden, dass eine neue Vision oder einen neuen Ordnungssinn entstehen kann. Aber wahrscheinlich, wenn dieser neue Ordnungssinn entsteht, dann wird sie an einem anderen Ort entstehen und nicht in die Vereinigten Staaten. Also das, was jetzt in Amerika vorgeht, ist ungeheuer destruktiv. Es wird zu einer geografischen Veränderung in der Welt kommen. Und vielleicht kommt diese neue Ordnung in Europa, vielleicht in Deutschland, vielleicht in Asien, vielleicht in Südamerika. Aber das ist gerade deshalb der Grund, warum es so wichtig ist, dass man über dieses Thema her nachdenkt. Denn was in den Vereinigten Staaten passiert, ist so abschreckend. Also erstens die Gefahr für die Demokratie. Der neue Radikalismus überlastet die konventionellen demokratischen Praktiken. Als die Demokratie noch gut funktionierte, wie in Westeuropa in den Jahrzehnten nach 1945, hing sie von der Vorstellung ab, dass Veränderungen schrittweise erfolgen und dass jede unerwünschte gesetzgeberische oder institutionelle Maßnahme durch die nächste regelmäßig stattfindende Wahl rückgängig gemacht werden könnte. Die existenziellen Entscheidungen von heute bedeuten aber, dass eine Regierung, die von einem zufälligen demokratischen Mandat unterstützt wird, die Möglichkeit und den Anreiz hat, dauerhafte und unumkehrbare Veränderungen herbeizuführen, was die Möglichkeit der Umsetzung rivalisierender oder konkurrenzender alternativer Vorstellungen von einer gerechten und dauerhaften sozialen und politischen Ordnung völlig ausschließen würde. Also wir haben viele, viele Wahlen, die sehr, sehr eng, sehr knapp ausgehen, wie die Wahlen in den Vereinigten Staaten, aber in vielen europäischen Staaten, also 51% zu 49%. Und wenn diese zufällige Mehrheit die ganze Welt neu ordnen kann, dann haben wir das Gefühl, dass Demokratie, wie wir sie konventionell erlebt haben, nicht mehr möglich ist. Aus diesen radikalen Möglichkeiten ergeben sich dann höhere Einsätze und Es ist gerade diese Einsätze, die die institutionelle Lebensfähigkeit der Demokratie bedrohen. Zweitens, die wirtschaftliche Bedrohung. Der radikale Ansatz zerstört auch die internationale Wirtschaft, die Grundlage der Wohlstand und auch, das ist miteinander verbunden, auch für die Demokratie. Trump ist vielleicht wie der stereotype Schulleiter in einem alten Witz, der den Schülern immer erklärt, dass er sie mit dem Rohrstock erschlagen wird. Um seine tiefe Menschlichkeit zu zeigen, sagt er aber, dass dies mir mehr wehen tun wird, als es euch wehen tun wird. Aber das ist gerade, was passiert in den Vereinigten Staaten. Das Diktum trifft sicherlich auf die neue Handelsregierung zu. Ja, es wird den Vereinigten Staaten mehr schaden als den meisten Ländern, die von den angeblichen gegenseitigen Zöllen betroffen sind, die am Liberation Day angekündigt wurden. Früher hatte es, glaube ich, den Anschein, dass das von der ersten Trump-Administration eingeführte und dann unter der Biden-Präsidentschaft bedauerlicherweise fortgeführte Zollregime sich selbst in den Fuß schoss. Da, wie sehr viele akademische Studien zeigen, die Zölle keine neuen Arbeitsplätze geschaffen haben, obwohl sie einen politischen Effekt gehabt haben. Also diese akademischen Studien zeigen, wie die Stimmen für Republikaner in den betroffenen Gebieten größer geworden sind. Also das hat einen politischen Effekt gehabt, aber keinen wirtschaftlichen Effekt. Aber die neue Regelung, die wir seit dem 2. April haben, ist viel, viel zerstörerischer. Sie erhöht die Kosten für eine große Anzahl von US-Unternehmen, also für viele mittelständische Unternehmen, aber auch für sehr wichtige Exporteure. Das Erste, was kam, war die Stahl- und Aluminiumzölle. Und die schaden unverweigerlich dem Werkzeugmaschinenbau, dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt. Da die Kosten für Importe und damit die direkte Belastung für die amerikanischen Hersteller bedeutend steigen, man schätzt um die 100 Milliarden Dollar. Die Automobilhersteller sind von den höheren Kosten für Teile betroffen, die aus Mexiko und Kanada kommen und dann in den US-Autos eingebaut werden, die dann exportiert werden. Mit den Zöllen schießt sich jetzt Amerika nicht nur in den Fußen, sondern in den Kopf. Und jetzt haben wir noch Zölle auf Kupfer, 50% Zölle auf Kupfer, obwohl die Hälfte des Kupfers importiert wird und wir nicht genug Kapazitäten haben, die Schmelzprozesse durchzuführen. Und die Länder, die Kupfer exportieren, könnte man nicht als sicherheitsgefährdend ansehen. Das ist Chile, Kanada, Peru, Democratic Republic of Congo, Mexiko. Also das ist eine selbstzerstörerische Sache. Und es versteht auch nicht, die Politik begreift nicht die Komplexität der modernen Globalisierung und die sehr, sehr langen und komplizierten Lieferketten, die das alte Prinzip der Spezialisierung und des komparativen Vorteils, also gerade dieses Adam Smith-Prinzip, darstellen. So zum Beispiel mit einem iPhone, also 43 Länder, schätzt man, sind involviert in der Herstellung eines iPhones. Also Teile werden in China, in Vietnam, in Indien, aber auch in Deutschland, in den Niederlanden, in Irland gemacht. Also das ist ein gewaltiges Komplex. Und wenn man das auseinanderreißen will, dann sind die Kosten eben sehr, sehr hoch. Es sind auch merkwürdigerweise mit dem 2. April-Zöllen Länder betroffen, die sehr, sehr arm sind und zugleich Produkte herstellen, die gar nicht in den Vereinigten Staaten gemacht werden. Also das ist bei Madagaskar der Fall mit einem Zollsatz von 47%. Also es ist fast nichts, was Madagaskar produziert, das in den Vereinigten Staaten gemacht werden könnte. Also das ist der Ausdruck dieses America First Bewegung, Make America Great Again. Und das wird vor allem als Politik dargestellt, eine Politik, die die Globalisierung auseinanderreißen soll, weil die Globalisierung, also das ist auch das Mantra der Trump-Regierung, die Globalisierung hat anderen Ländern mehr genützt, als es den Amerikanern genützt hat. Und die stellen das manchmal in einem historischen Rahmen, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts Amerika der wichtigste Produzent für fast alle Industrieprodukte gewesen ist. Zum Teil, weil die anderen großen Maschinenbauhersteller, Japan und Deutschland, vom Krieg zerstört gewesen sind. Also 1945 war ungefähr 2/3 der Weltindustrieproduktion in den Vereinigten Staaten. Und es ist eigentlich klar, dass auf längere Sicht man nicht erwarten kann, dass dieser Zustand immer besteht und dass es nicht andere Länder gibt, die auch groß wachsen. In dem Sinne ist die historische Erzählung, die als Beweis dargelegt wird, dass Globalisierung den Vereinigten Staaten schadet, das ist eine natürliche Entwicklung. Und was man dazu sagen sollte, ist, dass was jetzt dann geschieht mit diesen Maßnahmen, wird diesen Niedergang, relativen Niedergang der Vereinigten Staaten noch weiter beschleunigen. Und das ist auch bei dem Krieg gegen die Universitäten, die Einstellung von vielen Forschungseinrichtungen, auch von der Migrationspolitik, wo viele Arbeiter, die in den Agrarbetrieben und in der Gastwirtschaft und bei Bauunternehmen angestellt werden, die fehlen plötzlich. Und das wird zu einer Paralysierung der amerikanischen Wirtschaft führen. Wir sehen uns schon in den Kreisen, wie die Inflation sich jetzt wieder aufsteigt in den Vereinigten Staaten. Und dann hat man noch dazu die währungspolitischen Konsequenzen daraus. Wenn man dann mit diesem Narrativ, dass alles, was nach 1945 gelaufen ist, schiefgegangen ist, dann sagt man, ja, der amerikanische Dollar ist auch ein Teil des Problems, weil zu viele Länder den amerikanischen Dollar gewollt haben. Und das hat die Kosten in den Vereinigten Staaten gesteigert. Also das hat die relative Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Produzenten gemindert. Und wenn man jetzt von der Dollar als Leitwährung wegkommt, dann könnte man doch günstiger produzieren und würde nicht so von ausländischen Importen abhängig sein. Das ist auch eins von den Überlegungen, die angestellt werden in der jetzigen Regierung. Und mit einem sehr, sehr großen Gefahrenpotenzial. Denn wir haben auch gewaltige Defizite im Staatshaushalt, die nur von ausländischen Investitionen finanziert werden können. In dem Sinne ist das notwendig, wenn man so viele Defizite hat, dass Ausländer diese Schuldtitel kaufen. Nun aber, wenn die Politik meint, dass das gefährlich sei und man sollte ausländische Investoren möglicherweise die kurzfristigen Schatzanweisungen in langfristige Schuldtiteln umstellen, dann verliert man die Möglichkeit, den amerikanischen Haushalt zu führen und wir kommen zu einer tatsächlichen Finanzkrise. Also das sind die wirtschaftlichen Gefahren. Die Bedrohung der Sicherheit, am Ende wollte ich noch etwas dazu sagen, die Schocktherapie bedroht auch die internationale Ordnung. Die Hemmschwelle für die Anwendung für Gewalt ist erheblich gesunken. Das führt auch, Sie sehen es jetzt in den Schlagzeilen, das führt auch zu einem Bürgerkrieg innerhalb der MAGA-Bewegung. Dass einige sagen, dass die Interventionen im Mittleren Osten nicht mit America First kompatibel sind, nicht mit MAGA kompatibel sind. Und Trump hat selbst oft betont, dass in den Nahen Osten zu gehen, ist die schlechteste Entscheidung, die je getroffen wurde. Das hat er 2019 gesagt. Aber im Jahre 25 erfordert das Streben nach einer Einigung durch den Meister der Kunst des Deals, the art of the deals, eine gleiche Droheskalation wie in der Handelspolitik und das gleiche Risiko, dass die Eskalation tiefe Schaden anrichten könnte. Nun, die Frage ist aufgeworfen worden, sind diese Eskalationen nur ein Drohmoment oder sind die Zölle wirklich? Also viele haben gesagt nach dem ersten Rückzug, nach dem 2. April, dass Trump always chickens out. Das wurde zu einem Begriff an der Börse, Taco, eine Taco-Trade. Trump always chickens out. Das wurde von Robert Armstrong bei der Financial Times als Motto eingeführt. Aber das scheint Trump in Rage zu setzen und das sieht er als Beleidigung an. Und dann kommt man mit den höheren Zöllen. Also ist ein gewaltiges Gefahrenpotenzial für die Demokratie, für die Wirtschaft, für die internationale Ordnung. Nun denke ich auch über historische Parallelen. Vielleicht zwei Parallelen, die mir als ähnliche Schockmomente vorkommen. Die großen Revolutionen der europäischen Vergangenheit, die Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts und die Französische Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Und da sind eigentlich Parallelen, die man klar sehen kann. Die Reformation wurde von der Erkenntnis angetrieben, dass so vieles falsch gelaufen ist mit der alten Religion, dass eine sinnvolle religiöse Praxis von den teuren und zunehmend ausbeuterischen Institutionen, die zur Aufrechterhaltung der ewigen Wahrheit geschaffen worden waren, nicht mehr angemessen aufrechterhalten wurde. Und der Angriff war, also man kann das sehr leicht im englischen Fall nachzeichnen, das ging ähnlich wie die Trump-Angriffe gegen die Universitäten. Man nimmt zuerst einige von den ganz großen Klöstern, dann die ganz berühmten Klöstern, wo vieles schiefgelaufen ist und viele Korruptionen und viel Unehrlichkeit, sexueller Missbrauch und alles Mögliche. Und die werden dann aufgeweicht und dann kommen die anderen Klöster und die anderen religiösen Institutionen. Das war auch als Schockmethode gedacht. Was ist die Folge davon, dass man für 1,5 Jahrhunderte dann endlose Konflikte gehabt hat, religiöse Konflikte, also tief, tief einschneidende Konflikte und es erst Ende des 17. Jahrhunderts zu einer Art Stabilisierung gekommen ist. Die Französische Revolution sehe ich auch ähnlich. Man sah auch natürlich, dass vieles schiefgelaufen war in der Welt des späten 18. Jahrhunderts. Und jeder denkende Mensch konnte sehen, wie schlecht die Institutionen gewesen sind. Aber das war unmöglich, eine gemäßigte Reform durchzuführen. Und in diesen Situationen kommt man dann zu den Gewaltlösungen. Aber wie gesagt, das führt auch zu einem Zyklus von Gewalt und Konflikten, einen revolutionären Zyklus, die auch über ein Jahrhundert lang gedauert hat. Also die Folgen von großen, großen Revolutionsbewegungen sind eigentlich verheerend. Es gab dann Stimmen, die gesagt haben, wie problematisch diese zerstörerische Wut sei, vor allem der große angloirische Politiker, Philosoph Edmund Burke, verfasste eine gewaltige Anklage gegen die Französische Revolution 1790 und eine Verteidigung der alten Welt, die untergegangen war. Da beschrieb er, was geschah. Das ganze anständige Gewand des Lebens soll grob zerrissen werden. Alle zusätzlichen Ideen, die aus der Garderobe einer moralischen Vorstellungskraft stammen, die das Herz anerkennt und der Verstand als notwendig erachtet, um die Mängel unserer nackten, zitternden Natur zu bedecken und sie in unserer eigenen Einschätzung zu einer Würde zu erheben, sollen als eine lächerliche, absurde, antiquierte Mode zerschlagen werden. Also das ist die Skepsis gegenüber diese gewaltigen Zerschlagungen. Jetzt vielleicht ganz kurz wollte ich eine potenzielle andere Vision aufstellen. Die Dringlichkeit, sich an neuen Herausforderungen anzupassen, bedeutet, dass praktisch alle heutigen Institutionen in Frage gestellt werden. Unsere Institutionen sind, und das war mein Eingangszitat von Wilson, sind manchmal aus dem Mittelalter, manchmal neu als das, aber die haben alle Probleme. Also erstens der bürokratische und administrative Staat aus der frühen Neuzeit, umgestaltet im Zeitalter der Französischen Revolution. Die moderne Universitätsstruktur aus dem 19. Jahrhundert in einer säkularisierten Version einer mittelalterlichen Institution. Die medizinische Versorgung, drittens, mit öffentlichen Unterstützungssysteme, die hauptsächlich in der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden. Das Welthandels- und Finanzsystem, weitgehend ein Produkt der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und das amerikanische und weltweite Bankwesen, revolutioniert durch die Technologie der 80er und 90er Jahre. Alle diese Institutionen haben Mängel und es ist tatsächlich so, dass man Reformbedarf sehen kann. Aber wie kann man diesen Reformbedarf positiv ausnutzen und nicht in diese Welle wie die Reformation oder die Französische Revolution in einer Gewaltzyklus einmünden? Also wir können vielleicht in der Diskussion mehr über diese fünf Fälle bürokratischer und administrativer Staat. Also es ist, kann man denken, wo das besser sein könnte. Also es sind einige Länder, die das viel besser machen als die Vereinigten Staaten oder als Deutschland das macht. Also man denkt an E-Government in Estonien. Man muss auch die jetzige Universitätsstruktur neu aufstellen. Also besonders in den Vereinigten Staaten haben wir das Problem, dass die Universitäten, die Elite-Universitäten zu exklusiv sind und dass es nicht vermittelbar ist, mit welchen Kriterien Studenten in diesen Universitäten aufgenommen werden. Und dann haben wir noch das Problem, wie geht man mit KI in der modernen Universitätswelt um. Also das sind gewaltige Herausforderungen. Medizinische Versorgung, alle klagen über das Gesundheitssystem. Das ist in den Vereinigten Staaten eins von den Hauptantreibern von Trump-Wählerschaft. Aber das ist auch in Deutschland, wenn man in ländlichen Gegenden geht und wo man keine Ärzte mehr hat und keinen Zugang zu Apotheken. Wie kann das besser gemacht werden? Das Welthandels- und Finanzsystem, also das ist nicht so, dass wir nur jetzt mit Trump ein Problem mit dem WTO haben. Also das WTO-System ist schon eigentlich vor 20 Jahren schon auseinandergebrochen. Und das Finanzwesen wird revolutioniert durch Kryptotechnologie. Und das stellt auch eine Herausforderung für die Regulationen dar. Also ich kann eigentlich nicht in einer kurzen Vorlesung die spezifischen Maßnahmen alle durchlisten, die ich da aufstellen würde, um diese Probleme gründlich zu bekämpfen. Aber es sind Möglichkeiten in allen Fällen. Es ist nicht ein hoffnungsloser Fall. Und ich wollte dann eigentlich fünf Punkte als mögliche Lösung aufstellen. Also erstens mehr Jugendbezogenheit. Institutionen, ob Parlamente oder Unternehmensvorstände, sollten so gestaltet werden, dass junge und zukunftsorientierte Menschen in Schlüsselpositionen vertreten sind. Gerade in Europa hat sich der Ruf entwickelt, dass es für junge Menschen viel schwieriger ist, in verantwortungsvolle Positionen zu gelangen, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Das könnte korrigiert werden. Breiterer Zugang zweitens zu diesen Institutionen, zu politischen Institutionen. Das konnte vielleicht bedeuten, dass Vertreter per Losverfahren ausgewählt werden. Eine übliche und nicht dysfunktionelle Praxis im spätmittelalterlichen Stadtstaaten. Aber auch, dass die Wählbarkeit anders definiert wird. Strengere Amtszeitbegrenzungen, mehr Rotation, ebenfalls im späten Mittelalter üblich. Technologie sollte generell einen besseren Zugang zu Bildungseinrichtungen, aber auch zur politischen Entscheidungsabfindung ermöglichen. Drittens, Anreize schaffen, neue Dinge zu tun. Einige Unternehmen haben mit Systemen experimentiert, die diejenigen belohnen, die neue Ideen vorschlagen, einschließlich einer Beteiligung an den durch Innovationen erzielten Erträgen. Viertens, man sollte mit dieser Jugendbezogenheit auch auf erfahrene Menschen hören. Politische Systeme sollten Senate haben, die auf die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs zurückgehen, repräsentative Institutionen, die die angesammelte Weisheit und die Vorteile des Alters weitergeben. Also ich kann mir denken, eine Welt, die von Personen wie Henry Kissinger beraten werden, eine bessere Welt ist als Henry Kissinger, starb vor 2 Jahren im Alter von 100 Jahren und hatte noch immer viel, viel sachliche, wunderbare Ratschläge. Er war ein Ein-Personen-Senat im eigentlichen Sinne. Und dann müsste man gründlich über den Nutzen und den Missbrauch von Technologien nachdenken. Gesunde Gesellschaften erfordern aktive Maßnahmen, um Menschen, junge Menschen, also da klingelt gerade ein iPhone, das ist ein Zeichen von das, was jetzt in der Gesellschaft problematisch ist. Also wir haben zu viele iPhones und zu viele Aufmerksamkeit, die von iPhones abgelenkt werden. Also ich könnte dann zum Schluss auf Burke zurückkommen. Edmund Burke kann ein guter Leitfaden sein, um darüber nachzudenken, wie Gesellschaften durch ein gemeinsames Engagement zusammengehalten werden können. Am Ende seiner Verurteilung des revolutionären Wandels, der das alte Frankreich zerstörte, entwarf er eine neue alternative Formation. In jeder Nation sollte es ein System von Manieren geben, das ein wohlgeformter Geist zu genießen bereit ist. Damit wir unser Land lieben, muss unser Land liebenswert sein. Und das ist, finde ich, ein wunderbares Satz. Damit wir unser Land lieben, muss unser Land liebenswert sein. Manchmal sehen wir uns nach Stabilität. Stabilität ist jedoch oft das Merkmal undynamischer Institutionen. Friedhöfe sind ja stabil. Wir müssten besser darüber nachdenken, wie wir uns mit der Unvorhersehbarkeit und der Spannung arrangieren können, die das heutige Leben lebenswert und die Visionen der Zukunft wieder attraktiv machen können. Und wir nicht mehr eine Wette auf Brutalität, auf Zerstörung, auf das Nullsummenspiel abschließen müssen. Es gibt etwas Besseres. Es gibt ein liebenswertes Land. Und das sollte man vielleicht aufstellen. Dankeschön.
Das war der Wirtschaftshistoriker Harold James über die Auswirkungen von Trumps Regierung auf die internationale Ordnung. Er hat seinen Vortrag am 21. Juli 2025 gehalten an der Universität Freiburg. Organisiert haben den Vortrag das Forum Ordnungspolitik und das Walter-Eucken-Institut. Wenn ihr den Hörsaal mal live erleben wollt, dann kommt nach Berlin zum Beats and Bones Podcast Festival ins Naturkundemuseum. Wann? Am 19. September 2025. Da sind wir, der Hörsaal, dabei und wir verlosen auch Karten an euch. Mit ein bisschen Glück könnt ihr die gewinnen, wenn ihr uns bis zum 7. September eine Mail schreibt an mail@deutschlandfunknova.de mit eurem Namen und euren Kontaktinfos.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.